Ihr hört Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur WM 2025 in Dänemark, Norwegen und Kroatien. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie möglich. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
Es ist mal wieder etwas später geworden. Diese Aufnahme, die starten wir um kurz nach Mitternacht. Ich freue mich aber, dass ihr natürlich trotzdem reinhört hier bei Kreisab und heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe zur Weltmeisterschaft der Männer 2025. Und ihr wisst ja, es wird nicht nur in Herning gespielt oder in Oslo, sondern auch in Kroatien, in Zagreb, in Varaždin und in Poreč. Und dort unterwegs ist der Kollege Daniel Genings. Schönen guten Tag, hallo.
Dobar dan aus Kroatien. Hallo Sascha.
Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst, auch zu dieser Uhrzeit. Und ich habe mitbekommen, du hast mir ein paar Bilder geschickt. Ist ein ganz nettes Städtchen da in Poreč. Ist nicht das allergrößte, aber ich glaube, da kann man es aushalten.
Kann man wunderbar aushalten. Tagsüber, ich sag mal 10 Grad, aber das Beste ist von morgens 9 bis abends um 5 Sonnenschein pur. Also man muss ja richtig aufpassen, dass man nicht noch Sonnenbrand im Gesicht bekommt. So herrlich ist das hier an der Adriaküste.
Ja, und da hattest du auch die Gelegenheit, sogar schon mal nach Italien rüberzufahren. Das hätten wir hier in Herning gerne so. Hier ist es mausgrau, aber wir wollen uns nicht beschweren, denn wir sehen natürlich fantastischen Handball. Ich dürfte heute mal wieder bewundern, wie gut Dänemark eigentlich ist. Das war phänomenal, aber da sprechen wir gleich drüber, denn wir wollen nach Kroatien schauen. Und es gibt eine Meldung, die uns Handballfans alles andere als begeistert. Und das ist die Meldung zu Domagoj Duvnjak. Das ist ein großes Drama um einen der besten Spieler der letzten 15 Jahre, eine absolute Handballlegende, ich glaube, das kann man so sagen, auf Vereinsebene hat er alles gewonnen mit dem HSV und dem THW Kiel und für Kroatien ist er der Rekordtorschütze, aber, und das ist das große Problem, Daniel, er wird wahrscheinlich nie wieder für Kroatien spielen.
Wahrscheinlich ist das so, er hat sich gestern im Spiel gegen Argentinien eine Wadenverletzung zugezogen, das war, glaube ich, kurz nach dem Seitenwechsel, wenn ich das jetzt hier richtig mitgekriegt habe. Tja, also man kann ja fast zusammenfassen, dass ganz Kroatien weint, denn ich glaube, wir können uns das so gar nicht vorstellen, was Un auch für dieses Land bedeutet. Domagoj Duvnjak ist hier irgendwie sowas wie ein Halbgott, eine Ikone und ja, die Medien, die trauern natürlich, dass er jetzt vermutlich bei dieser WM nicht mehr zum Einsatz kommt und vielleicht ja auch nicht mehr für die Nationalmannschaft spielt, denn er hat ja auch schon vor dem Turnier gesagt, dass er das letzte Turnier jetzt bestreiten wird.
Ja, ich nehme mal an, es war dann doch geplant, dass er vielleicht nochmal bei einem weiteren Heimspiel zum Einsatz kommt, irgendwie in den nächsten Monaten. Aber das sollte sein großer Abschied werden, sein letztes Turnier, du hast es gerade gesagt. Und machen wir uns nichts vor, du hast ein bisschen auch schon angedeutet, was Domagoj Duvnjak für den kroatischen Handball bedeutet. Das ist zusammen mit so einem Spieler wie Ivano Balic somit das größte Gesicht, was dieses Land im Handball jemals hervorgebracht hat. Also das ist, ja, ist, wie gesagt, es ist eine Legende und eine Ikone in Kroatien.
Ja, Volksheld, Legende, Halbgott. Also man findet ja hier auch in den Zeitungen, auch jetzt im Rahmen der WM, wieder die besten Superlative für diesen Spieler. Du hast es gesagt, Rekordtorschütze, Rekordnationalspieler. Also das ganze Land vereinigt sich praktisch in Domagoj Duvnjak. Also wir können uns das schwer vorstellen. Also ich finde auch keinen Vergleich, wer das bei uns sein könnte. Die Fans sagen, ja, wir glauben an Wunder und das Wunder kommt bestimmt und er kann noch zurückkehren in sein Abschiedsturnier jetzt. Die Fans sagen, das Herz und die Seele, die sind in unserem Team. Also die glauben fest daran, dass er auch nochmal zurückkommt. Aber der kroatische Verband hat ja schon bestätigt, dass es eine Wadenverletzung ist und dass es vermutlich dann nicht mehr reicht, je nachdem wie weit Kroatien auch kommt, dass er dann nochmal zurückkehrt. Also das war wirklich, Dago Sigurdsson hat gestern gesagt, der Trainer der Kroaten, das war ein bitterböser Sieg, gerade aufgrund der Verletzung von Duvnjak. Und ich glaube, er kann auch ein bisschen verstehen, wie schwer das dann für die Mannschaft ist, aber auch für die Fans. Ich glaube, für die Fans und für die Kroaten ist es vielleicht sogar noch viel schlimmer als für die Mannschaft selber, dass er jetzt wahrscheinlich für den Rest der WM ausfällt.
Ich weiß nicht, Daniel, bist du eigentlich der Unglücksbringer, was das angeht? Jedes Mal, wenn du bei einem Männerturnier in Kroatien bist, fällt Domagoj Duvnjak mit einer Muskelverletzung fürs restliche Turnier aus.
Ja, aber da muss ich dich ja mit ins Boot holen. Beim letzten Mal warst du doch, glaube ich, auch dabei, wo das passiert ist, 2018. Das ist ja auch in Zagreb passiert, wenn ich mich recht erinnere. Das war ja damals auch schon eine große Geschichte, ne? Dass er ausfällt. Ich meine, da war 7 Jahre jünger. Jetzt ist er natürlich auf Abschiedstournee, sage ich mal. Aber ja, vor 7 Jahren das gleiche Drama.
tatsächlich so gewesen. Allerdings, ich meine nicht in Zagreb, sondern er hätte sich in Split verletzt. Und es wäre auch schon im Eröffnungsspiel passiert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Auch damals war es ein klarer Sieg der Kroaten. Vielleicht auch nicht, ich habe es nicht mehr richtig im Kopf. Spielt aber auch gar keine Rolle. Fakt ist, er hat einen Muskelfaserriss. Und Muskelfaserriss, das ist keine Verletzung, die du in einer Woche wieder ja, so wegschüttelst und irgendwie mit Behandlung wegbekommst. Das dauert in der Regel 2 oder vielleicht 3 Wochen, bis du wieder spielen kannst, und so lang ist das Turnier ja dann auch gar nicht mehr, und man muss ja auch überlegen, welche Folgen das hat für ihn, vielleicht auch dann für den THW Kiel, und dementsprechend muss man dann auch vorsichtig damit umgehen. Also ein ganz, ganz großes Drama um einen der absoluten Sporthelden in der kroatischen Geschichte. Und was glaubst du, wird das eigentlich sportlich für Kroatien verändern? Denn das große Spiel in der Vorrunde gegen Ägypten, das steht ja noch an.
Ja, ist jetzt schwer zu sagen, auch wie die Mannschaft das jetzt wegstellt. Jetzt fällt der Kapitän in Anführungsstrichen wieder aus bei so einem großen Ereignis. Natürlich ist die Halle die Arena in Zagreb jedes Mal voll, wenn die Kroaten spielen. Zuerst kommt es natürlich darauf an, wie die Mannschaft das wegsteckt, dass er jetzt ausfällt. Ich meine, ein Karadžić nachnominieren, was Dago jetzt gemacht hat, das kann auch nicht jede Mannschaft und nicht jedes Land. Da ist sicherlich dann auch viel Qualität nachnominiert worden. Aber was jetzt die Bewunderung, die Ikone Duvnjak angeht, da bin ich sehr gespannt, wie die Mannschaft das verkraftet. Aber sie werden sich auf gut Deutsch den Hintern aufreißen, dass sie für ihn auch spielen und hier die Fans begeistern, auch ohne ihn. Und dass er dann auch glücklich ist und gut zuschauen kann.
Wir drücken auf jeden Fall ihm persönlich die Daumen, dass er relativ schnell auf die Platte zurückkehren kann. Wir schauen gerade mal auf die Ergebnisse in der kroatischen Gruppe. Ägypten hat mit 14 gegen Argentinien gewonnen und Kroatien sogar mit 15, also das ist ungefähr auf dem gleichen Level. Kroatien mit einem 14-Tore-Sieg gegen Bahrain, dort hat Ägypten mit 11 Toren gewonnen. Also ich erwarte da eine sehr, sehr ausgeglichene Begegnung. Wir schauen in den nächsten Gastgeberort in Kroatien. Das ist nicht Poric, wo du unterwegs bist, sondern das ist Varaždin, wo die deutsche Mannschaft 2018 ja nicht gerade ein besonders gutes Turnier gespielt hat. Der ein oder andere von euch, der mag sich dran erinnern. Aber wir sprechen gar nicht über das Sportliche, sondern wir müssen sprechen über eher unschöne Szenen, denn die Fans von Mazedonien haben sich nicht von ihrer allerbesten Seite präsentiert im Duell mit den Niederlanden. Das ging ein bisschen in die Hose.
Ja, ich habe gestern durch Zufall mal so ein bisschen abends im Internet gestöbert und dann habe ich gesehen, dass da wohl Fanausschreitungen waren in Varaždin. Die Partie Niederlande-Nordmazedonien war es. Die nordmazedonischen Fans haben sich wohl nicht einsichtig gezeigt mit manchen Schiedsrichterentscheidungen. Jedes Mal, wenn die Schiedsrichter zum Videobeweis gegangen sind, oder das haben sie wohl das ein oder andere Mal in Anspruch genommen, wurden sie mit Feuerzeugen beworfen, bespuckt und es wurden Flüssigkeiten aufs Spielfeld gekippt. Also das ging da schon gut ab. Ich habe heute Mittag noch mit dem Co-Trainer der niederländischen Nationalmannschaft mich kurz ausgetauscht. Der sagte, das war der Wahnsinn. Also die haben Staffan Olsson bespuckt, die haben die Offiziellen bespuckt und beschimpft natürlich. Man kennt das. Vielleicht ja diese Stimmung von den ehemaligen, ich sag mal, jugoslawischen Mannschaften, die Mannschaften vom Balkan. Tja, was da wohl los war, kann ich jetzt nicht sagen. Ich war nicht dabei, habe keine Fernsehbilder gesehen, habe wie gesagt nur Zeitungsberichte gesehen oder gelesen und die Stimme vom Co-Trainer der Nationalmannschaft gehört. Also es waren unschöne Szenen und die Niederlande, die hatten dann nach dem Spiel dann auch gar nicht mehr die Zeremonie abgewartet für den Play of the Match, was Luke Steins geworden ist. Die sind dann auch ganz schnell in den Kabinen verschwunden, um sich da irgendwelchen Angriffen dann ja zu entziehen. Also es war wohl nicht schön.
Ja, das hat beim Handball definitiv nichts zu suchen. Und wenn du vom Co-Trainer sprichst, nehme ich mal schwer an, sprichst du von Gary Eilers, der ja viele Jahre in der Bundesliga auch unterwegs gewesen ist und der weiß, wie das ist in vollen Hallen. Und Staffan Olsson, der Trainer der Niederlande, weiß das natürlich auch. Also ist nicht so, dass sie generell damit nicht umgehen könnten. Aber es waren gut 4.000 Fans in der Arena in Varaždin. Und die Schiedsrichter, das sind Hansen Madsen gewesen aus Dänemark, die gehören zu den absoluten Top-Gespannen im Welthandball. Also da haben jetzt nicht irgendwelche Amateure gepfiffen.
Ja, wundert mich auch ein bisschen, dass die Schiedsrichter so angegangen wurden. Ich kann zu der Leistung und zum Spielverlauf nicht viel sagen. Ich habe nur gelesen, dass es auch 2 rote Karten gegeben hat gegen mazedonische Spieler. Das waren direkte rote Karten, wenn ich in den Spielbericht schaue. Da ist also keine dritte 2-Minuten-Strafe dabei. Vielleicht war das so ein bisschen der Auslöser für die Ausschreitungen oder für den Unmut gegenüber den Offiziellen. Ich darf dich aber kurz korrigieren. Der Co-Trainer der Niederländer ist Wai Wong. Der hat auch mal bei den Lemgo Youngsters gespielt, deswegen kenne ich ihn. Gary Eilers ist meines Wissens nach Torwarttrainer bei den Niederländern.
Ja, das stimmt, da hast du natürlich recht. Ich kannte jetzt den Namen des Co-Trainers nicht, deswegen danke für den Hinweis an der Stelle. Aber so oder so, unschöne Szenen und es gab auch eine rote Karte gegen die Niederlande. Also es muss wohl ein relativ ruppiges Spiel gewesen sein mit einer extrem hitzigen Atmosphäre. Aber nochmal, also ich kann sowas nicht nachvollziehen, dass man sich da nicht irgendwie kontrollieren kann und das geht einfach nicht. Und ich meine, man kann über den Videobeweis denken, was man will, Daniel, aber im Endeffekt ist ja dann doch eine große Hilfe.
Ja, ich habe es ja hier in Porridge auch schon ein paar Mal jetzt erlebt. Verhältnismäßig oft wird der Videobeweis benutzt, aber er ist auch sinnvoll in meinen Augen dann in den Szenen, wo es dann entweder um 2 Minuten geht oder eine rote Karte. Oder was ist hier auch schon gleich? Ich glaube, gleich im ersten Spiel gegeben hat, gab es 2 Minuten wegen Schauspielerei. Und das haben die Schiedsrichter sich auch dann nochmal angeguckt im Video und haben tatsächlich dem Spieler völlig berechtigt, also wir haben uns nachher auch nochmal die Bilder angeschaut, wegen Schauspielerei eine Zeitstrafe verhängt. Also mit dem Videobeweis kann ich persönlich gut leben, wenn er gut eingesetzt wird und auch nicht 50 Mal in der Halbzeit. Ne? Du weißt, was ich meine, muss kurz sein, knackig. Das dauert ja keine 2 Minuten, bis die Schiedsrichter eine Entscheidung fällen und von daher kann ich damit gut leben.
Ja, ich finde es auch in Ordnung. Also das läuft beim Handball schon in eine richtige Richtung, finde ich zumindest. Dann schauen wir jetzt mal in diese Gruppe in Porridge. Die Vorrunde ist dort beendet und wir wissen jetzt, Frankreich geht mit 4:0 Punkten in die Hauptrunde, Österreich mit 2:2 Zählern und Katar steht ohne Punktgewinn da. Die konnten aber das Duell mit Kuwait gewinnen und mit 25:22 für sich entscheiden. Aber das wichtige Spiel war natürlich um 18 Uhr gestern Frankreich gegen Österreich. Und das Ergebnis finde ich dann doch relativ deutlich. 35:27 hätte ich in dieser Höhe so nicht erwartet. Wie war die Begegnung?
Ja, es ist ein bisschen deutlich geworden. Ne? Also ich habe in der Pause gesagt, überraschend eng das Spiel. Es war 19:15 zur Pause, also Österreich hat da wirklich gut mitgespielt in der ersten Halbzeit. So, ich sag mal, 40 Minuten haben sie dann insgesamt gut mitgehalten und war das Spiel nicht komplett ausgeglichen. Ne? Aber es war eng, es ging eng zu. Dann hat Österreich ein paar Fehler zu viel gemacht. Die haben zu viele Bälle ins leere Tor bekommen, weil sie mit 7 Feldspielern gespielt haben. Und haben unnötigerweise auch noch 2 Wechselfehler in kurzer Folge gehabt, dass sie dann wieder in der Zahl spielen mussten. Ja, das hat denen dann so ein bisschen das Genick gebrochen. Und wenn man schaut, wer Österreich alles ausgefallen ist jetzt vor der WM, in der WM. Also ist schon erstaunlich, dass Österreich jetzt in 3 Spielen nur ganz, ganz wenige Rückraumtore auch erzielt konnte und erzielt hat. Das mit, ich sag mal, de facto 0 Rückraumtoren, da 2 Punkte in die Hauptrunde kommt, das ist also auch eine starke Leistung für das Team von Alex Pajovic.
Wir haben ein wenig Tonprobleme bzw. Übertragungsprobleme von Dänemark nach Kroatien, aber ich hoffe, ihr konntet einigermaßen verstehen, was Daniel sagt. Also nicht so viele Tore aus dem österreichischen Rückraum und deswegen ja auch ein Grund, warum sie dann viel 7-6 gespielt haben. Aber gegen diese Defensive der Franzosen ist es natürlich schwierig. Und dann merkt man schon, dass Nikola Bilic fehlt, der eben auch aus der Distanz für den einen oder anderen leichten Treffer sorgen kann. Mit Lukas Hutecek hat er ja dann eigentlich einen Spieler neben sich oder Hutecek hat Bilic neben sich. Hutecek, der in Lemgo regelmäßig 7-6 spielt, also der weiß genau, wie das funktioniert. Aber ja, am Ende die Franzosen dann klarer Sieger in diesem Duell. 3000 Zuschauer waren ungefähr in der Halle in Porridge und danach auch bei dem anderen Spiel noch immerhin 2100 bei Katar gegen Kuwait. Also viele sind dann noch in der Halle geblieben. Das ist ja dann auch nicht so schlecht. Hätte ich mit weniger Zuschauern gerechnet, muss ich sagen, bei diesem Klassiker des arabischen Golfs. Aber und darauf möchte ich nochmal zurückkommen. Bei den Franzosen fehlt jetzt Samir Bellassen. Der ist raus. Sie haben einen Torhüter nachnominiert, aber sie spielen mit Debonet und mit Boisinger im Tor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sehe ich nach wie vor als Schwachstelle. Aber was wirklich überragend war bei den Franzosen, nur 4 technische Fehler in 60 Minuten. Wenn du, was das angeht, auf dem Level unterwegs bist, dann hast du auch eine Chance, am Ende Weltmeister zu werden.
Ja, Frankreich mit 4 technischen Fehlern heute im Spiel gegen Österreich. Das ist Ja, es ist outstanding. Ja, also wenn ich nur 4 technische Fehler mache, ist das schon sehr, sehr gut. Man hat auch gemerkt, Frankreich brauchte auch so ein bisschen ins Turnier zu starten. Das erste Spiel war ein bisschen holprig gegen Katar. Das war kein Leckerbissen, auf beiden Seiten nicht. Ja, und dann haben sie sich gesteigert heute gegen Österreich. Da ging es immerhin um den Gruppensieg in dieser Gruppe hier in Poretsch. Das war schon gut, was sie dann vor allen Dingen auch in der Schlussphase abgerufen haben. Man hat gemerkt, Frankreich steht hinten stabil in der Deckung. Und wenn du eins nicht machen darfst, ist natürlich den Ball verlieren im Angriff. Frankreich ist ganz schnell vorne, läuft viele Gegenstöße. Und wenn wie heute das Tor bei Österreich auch noch des Häufigeren leer ist, dann braucht Frankreich sich noch nicht mal anstrengen und einen Spieler nach vorne schicken. Dann geht der Wurf direkt ins leere Tor. Also wenn Frankreich diese Leistung aus dem Spiel heute konservieren kann, es kommen natürlich stärkere Gegner, aber ich denke, Frankreich ist auf jeden Fall ein Halbfinalkandidat, denn man muss hier auch mal angucken, welcher Zweig hier in Kroatien gespielt wird. Also es ist vermutlich der leichtere Zweig, um ins Halbfinale zu kommen.
Sie kreuzen jetzt die Gruppe mit den Niederlanden, Ungarn und Mazedonien. Denn Mazedonien wird das letzte Spiel gegen Guinea definitiv gewinnen. Das wäre eine Sensation, wenn das nicht so wäre. Also das sind zumindest mal sehr solide Gegner, aber da sollten sie auf jeden Fall auch ins Viertelfinale kommen. Was glaubst du denn, so wie du auch Österreich jetzt gesehen hast, wer wird sich da durchsetzen bei Niederlande, Ungarn und Österreich? Weil eine der drei Mannschaften, die wird ja am Ende dann auch im Viertelfinale mit dabei sein.
Ja, es ist schwer zu sagen. Ich habe jetzt die andere Gruppe nicht so intensiv verfolgt. Österreich kann schon an guten Tagen jeden der drei Gegner schlagen. Also sie gehen ja auch mit 2 Punkten rein. Schauen wir mal morgen, wie die Ergebnisse sind. Vielleicht gibt es dann irgendwie ein Unentschieden, dass eine Mannschaft vielleicht nur oder zwei Mannschaften vielleicht nur mit einem Punkt reingehen in die Hauptrunde. Ja, Österreich ist gut gewappnet mit 2 Punkten. Und warum sollten sie nicht die Niederlande schlagen? Warum sollten sie nicht Nordmazedonien schlagen? Warum sollten sie nicht Ungarn schlagen an einem guten Tag? Also, dass jetzt Österreich auf Augenhöhe agiert, das will ich gar nicht sagen. Aber vielleicht funktioniert bei Österreich trotz der ganzen Ausfälle irgendwann doch mal der Torhüter, Hutticek, andere Spieler, die sich dann vielleicht in den Vordergrund spielen. Es kann also funktionieren, dass Österreich da vielleicht sogar ein Viertelfinalkandidat wird.
Müssen wir abwarten. Aktuell würde ich schon sagen, Ungarn und die Niederlande sind da ein bisschen voraus, aber die spielen ja dann heute Abend, wenn ihr die Sendung hört, um 20.30 Uhr in Varaždin gegeneinander. Und dann kommen wir noch kurz hier nach Herning. Deutschland ist gefordert im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien, das wissen wir, aber das ist jetzt an der Stelle mal irrelevant. Ich möchte ein bisschen eingehen auf die Partie zwischen Italien und Dänemark und da war hochspektakulär, dass die Dänen dann gegen Ende der italienischen Hymne die Hymne mitgeklatscht haben. Also ich habe schon viele Spiele bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen in der Halle gesehen, aber das habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Das war hochspektakulär und die Italiener, das kann ich sagen, weil ich mit einigen Spielern hinterher in der Mixzone gesprochen habe, die waren natürlich absolut begeistert auch von dieser Erfahrung hier vor insgesamt 14.300, ungefähr so viele Zuschauer sind es gewesen, zu spielen in der Jyske Bank Boxen. Ja, Daniel, hast du noch abschließend was zu sagen? Wir sind am Ende der heutigen Sendung angekommen.
Was habe ich noch zu sagen? Weiß ich nicht. Vielleicht hole ich mir ja doch noch einen Sonnenbrand.
Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Spaß dort. Genieße die Zeit. Es muss ja wirklich extrem schön dort sein. Deutschland spielt generell ja immer in Herning, wenn irgendwie in Dänemark ein Turnier stattfindet. Von daher kommen wir gar nicht in den Genuss, uns dort irgendwie in die Sonne zu setzen. Herzlichen Dank auf jeden Fall für deine Einschätzung und deine Berichte zum Turnierzweig in Kroatien. Da war ja viel Spannendes mit dabei. Und in der nächsten Ausgabe schauen wir natürlich auf das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Tschechien und wie die Vorrunde in Herning insgesamt gelaufen ist. Und noch ein paar Hinweise, nochmal herzlichen Dank übrigens, da haben einige wieder sich ja dazu entschlossen, Kreisab zu unterstützen, das freut mich sehr, schaut einfach vorbei in den Shownotes, da findet ihr einen Link zu PayPal oder schaut vorbei auf patreon.com/kreisab, da könnt ihr dieses Format ebenfalls unterstützen und ihr solltet uns folgen auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter, aber vor allem auch bei Instagram, da gibt es regelmäßig auch Videos, ich war zum Beispiel heute in der Fanzone. Und das war auch sensationell. Das war's für die heutige Ausgabe. Morgen sind wir wieder für euch da. Bis dann. Tschüss.